This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag um genau 20.03 Uhr, der 18.01.2022 und wie immer am dritten Dienstag im Monat hört ihr Doppelpass live von der. Heute ist unser Geschäftsführer Sport zu Gast, Tim Schrock. Hallo Tim.
Hallo, schönen guten Abend, liebe Waldhof-Fans.
Ja Tim, dann erzähl doch mal von Anfang an, wie ist denn so dein Werdegang? Du hast ja selber auch mal Fußball gespielt. Genau, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Also grundsätzlich bin ich ein Kind der Region, bin in Weinheim geboren, also unweit entfernt vom Waldhof. Bin dort aufgewachsen in der Nähe, in Weinheim zur Schule gegangen, habe dann auch all die Jahre in der Jugendabteilung der TSG Weinheim gespielt. Damals auch mit sehr, sehr guten Jahrgängen, auch mit Spielern, die dann später beim Waldhof ihren Weg gegangen sind.
Ja, wer war das?
Ja, war so der Nico Jülich, Patrick Bauder, das war so ein Jahrgang, der ganz erfolgreich war. Dennis da Silva ist heute Jugendtrainer bei uns.
Ja, cool.
Hat man einen recht guten, erfolgreichen Jahrgang. Genau, da bin ich dann aufgewachsen, im Umfeld praktisch dann auch gespielt und dann auch mal ein Jahr in Schwetzingen gespielt. Da bin ich dem Kevin Stotz, unserem späteren Videoanalysten, dann über den Weg gelaufen. Ja, und da in meinem vertrauten Umfeld gewesen. dann mit 18, 19 nach dem Abi dann eben auch studiert, duales Studium BWL Bank, parallel Fußball gespielt, auch weitgehend in der Region geblieben. Ja, und so sind die letzten Jahre dann eben auch verlaufen.
Du hast dann praktisch parallel zum Studium gespielt und also
so, genau, ja. Es ist dann so, dass man dann irgendwann auch merkt, ganz für den Profi wird es nicht reichen. Und dann war es mir wichtig, einen vernünftigen Weg einzuschlagen, auch losgelöst jetzt vom Fußball, um da auf soliden Beinen zu stehen, eine gute Grundausbildung zu haben und dementsprechend mit BWL Bank einen sehr guten Studiengang erwischt, mit der Sparkasse Heidelberg einen guten Arbeitgeber, bei dem ich jetzt auch 11 Jahre lang war. Und dann parallel Fußball gespielt, erst im aktiven Bereich, dann in der U23 in Darmstadt, danach noch 3 weitere Jahre in Sandhausen. In der zweiten Mannschaft und ja, dann kam relativ früh auch die Chance, als Co-Trainer in der U23 anzufangen und da war es...
In Sandhausen dann?
Genau, ja. In Sandhausen und hat mir auch eine gute Mannschaft dann zusammengestellt und mir war es dann wichtig, auch früh Verantwortung zu übernehmen und einfach einen Blick über den Tellerrand hinaus zu gewinnen, gerade auch was es heißt im Sport, im Fußball, drumherum, Aktivitäten zu arbeiten, mitzuhelfen im Team. Und ich glaube, das war dann auch für die Persönlichkeitsentwicklung der richtige Weg.
Unter wem hast du da gecoacht?
Der Christian Klebo war unser Cheftrainer. Der war auch ehemals Profi gewesen, trainiert heute Wormatia Worms. Erfolgreich ist an der Tabellenspitze, schon die letzten 2 Jahre, durfte letztes Jahr nicht aufsteigen. Und da waren wir 4 Jahre zusammen, sind dann in die Oberliga aufgestiegen, dort 3 Jahre gespielt und war eine sehr lehrreiche Zeit.
Okay. Warst du dann auch, wer war denn der Trainer bei Sandhausen damals?
Ja, in der ersten Mannschaft war zunächst der Gerd Deis Trainer.
Genau.
Ein guter Bekannter bei uns.
Ja, genau, cool. Dann Alois Schwarz, Kenan Kotschak, sind hier alles ja keine unbekannten Namen.
Stimmt.
Alle mit Bezug zu Mannheim.
Und einer Waldhof-Vergangenheit.
Genau. Und da schaut man sich natürlich auch das eine oder andere ab, schaut nach oben, aber insbesondere bekommt man halt die Einblicke auch in die NLZ-Arbeit, auch in die Arbeit U23 erste Mannschaft, auch in Bezug auf Kaderplanung. Aber auch, wie schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung mit 25 Jungs zu arbeiten tagtäglich, plus Scouting, plus Vertragsgespräche. Da war man ein kleines Team, aber sehr engagiert und ja, für den weiteren Lebensweg auf jeden Fall ein guter Schritt.
Sehr gut, ich denke, das bereitet dich auch gut auf uns die Aufgaben bei uns vor. Dann eine Frage ist, machst du jetzt noch beide Aufgaben? Bist du also jetzt Geschäftsführer, Sport und Chefscout oder hast du die Aufgabe des Chefscouts abgegeben?
Was heißt abgegeben? Zunächst mal sind wir da auch relativ klein aufgestellt. Ich übernehme momentan jetzt beide Aufgaben. Scouting ist jetzt die letzten Wochen ja wieder schwieriger geworden, weil einfach die Zugänge in die Stadien durch die Zuschauerbeschränkungen ja, erschwert wurden. Und zunächst mal werde ich da auch so gut es geht viel schauen, wenn nur möglich dann eben am TV. Und mittelfristig werden wir schauen, wie wir das Ganze dann strukturell aufstellen. Unabhängig davon aber gibt es ja 2 Scouts, die mir zuarbeiten. Also ist der Valentin Herr, auch mit einer Waldhof-Vergangenheit, und der Benjamin Horschler. Und darüber haben wir die letzten Wochen und Monate auch immer mal wieder wertvolle Infos bekommen.
Und du entscheidest auch, wo die dann eben jeweils eingesetzt werden oder auf welchen Plätzen die gucken oder
genau, spionieren? Genau, wir machen uns Gedanken und screenen, sage ich mal, alle Spielpläne. Und das eine oder andere, was auch von der Entfernung her Sinn macht, ich halte jetzt wenig davon, jemanden 600 Kilometer einfach hinzuschicken, um ein Spiel zu schauen, sondern es muss dann auch Sinn machen oder man kann eben dann so ein Wochenende mit anderen Spielen verknüpfen, dann ist das auch mal weiter entfernt sinnvoll.
Wie kam es dann zu, wie heißt er mit Vornamen? Sohm? Pascal?
Ja?
Pascal, ja. Wie kam es dann zu Pascal Sohm? Ist es noch von dir gescoutet oder?
Ja, also grundsätzlich war es ja in der Vergangenheit auch Teamarbeit, dass ich zugearbeitet habe, Jochen Kienzern hat die Entscheidung getroffen. Und bei Pascal Sohm war es so, dass wir letztes Jahr eine sehr ausgiebige Kaderanalyse, auch eine Analyse der dritten Liga gemacht haben, auch mal geschaut haben, wie sind die Spitzenmannschaften, die dann letztendlich auch aufgestiegen sind, aufgestellt gewesen. Und da ist uns einfach auch herausgestochen, dass der Pascal Sohm in der letzten Drittligasaison der effektivste Spieler war in Bezug auf die erzielten Tore zu den Einsatzminuten. Da hatte Dresden ja mit Daferner und Hosina einen sehr, sehr guten Sturm. Zusammen mit Pascal Und klar hat man den dann auf dem Schirm und bleibt dann einfach dran und hört sich um, sofern es da Möglichkeiten gibt, ihn zu holen. Und die Chance gab es dann im Laufe des Dezembers, dass wir da in Kontakt getreten sind. Also ist es natürlich im Scouting, um auf deine Frage zurückzukommen, einerseits so, dass man Spieler entdecken möchte, die man vielleicht noch nicht kennt, aber auch Spieler, die jetzt in der zweiten oder dritten Liga sind, denen man zwangsläufig immer wieder über den Weg läuft und die man sich dann natürlich auch über unsere Plattformen zusätzlich anschauen kann.
Okay. Also willst du, Martin?
Ja, wenn du sagst, es macht keinen Sinn, 600 Kilometer Spieler zu beobachten oder Spiele zu beobachten, ist dann die Ausprägung dahingehend, dass ihr die Mannschaft regionaler aufstellen wollt oder geht es um die Fahrkilometer?
Ja, es geht um beides. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn unsere Spieler, aber das wird ja nicht der ganze Kader so aufgestellt sein können, auch immer einen regionalen Bezug haben. Beispielsweise jetzt mit Schnatterer, wo wir dann auch ein Draht, sag ich mal, gefunden haben in die erweiterte Region, ähnlich wie Pascal Sohm, der dann auch im Prinzip nur 120 Kilometer entfernt aufgewachsen ist. Also das schadet auf jeden Fall nicht, wenn die Jungs kein Heimweh haben und die Region und auch den Waldhof kennen. Mhm. Also im Sinne von Sohm, der hat ja dann auch schon zu Oberliga-Zeiten hier gespielt, der weiß, was Waldhof Mannheim ist, das ist grundsätzlich gut. Aber es werden auch immer Spieler von überregional mal kommen. In Bezug aber auf Scouting-Kapazitäten ist es ja so, wir können ja nicht alles flächendeckend abdecken. Und dann haben wir halt hier unseren Radius, den wir intensiver beackern. Und grundsätzlich kann es dann auch mal sein, dass man ein bisschen weiter fährt, aber natürlich dann nur gezielt, wenn wir wissen, da könnte was dabei sein.
Mit dem Dominik Martinovic haben wir ja dann quasi eine Schwaben-Connection mittlerweile. Ich weiß nicht, wie das innerhalb der Mannschaft da so ist, aber das, die wohnen ja auch nicht weit weg voneinander. Also kommen ja aus der Künzelsauer Gegend. Ne?
Genau, die Herkunft ist ähnlich. Letztendlich wohnen sie jetzt alle hier in Mannheim oder in der Umgebung. Und unser Kader darüber hinaus versteht sich gut. Und es ist auch wichtig, dass da eine Chemie ist und dass die Jungs untereinander einen Draht finden. Und ich glaube, der Teamgeist zeichnet uns ebenso aus.
Aufgestiegen sind ja, du hast ja gesagt, ihr habt eine Analyse gemacht von den ganzen, ich gehe nochmal, Entschuldigung, weil es mich interessiert, einen Schritt zurück. Dresden ist aufgestiegen, Ingolstadt, wer war die dritte? Oder sind da
zwei? Hansa Rostock.
Ah nee, Rostock, genau, ja. Braunschweig ist ja noch bei uns. Ja. Genau, was habt ihr denn analysiert? Warum sind die aufgestiegen?
Grundsätzlich haben die Mannschaften konstant gespielt und effektiv. Also gerade in Bezug auf Rostock und Ingolstadt muss man sagen. Also
alles, was wir nicht haben, sehr gut.
Das unterschreibe ich jetzt nicht ganz. Okay. Die Mannschaften waren einfach so, dass sie sehr, sehr wenig Gegentore bekommen haben. Ingolstadt hat, glaube ich, 16, 17 Mal mit einem Torunterschied gewonnen. Oftmals zu Null gespielt, maximal ein Gegentor bekommen. Ja. Dresden, muss man sagen, hat einfach einen sehr, sehr guten Kader sich auch zusammengestellt gehabt nach dem Abstieg zuvor. So wie angesprochen, mit den drei Stürmern schon eine sehr gute Offensive. Ja. Und dementsprechend hatte jeder so seine Komponenten und man schaut einfach auch, was kann man auf sich selbst übertragen. Wir werden nichts kopieren, aber das eine oder andere mit in die eigene Analyse einfließen zu lassen, schadet definitiv nicht. Und in Bezug auf das, was du gerade sagtest, die Konstanz haben wir schon verbessert. Da waren letztes Jahr viele Auf und Abs. Dieses Jahr stabiler geworden, aber klar, wir wissen auch, dass wir noch Arbeit vor uns haben.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Analyse sind.
Ich hab's befürchtet.
Ich muss leider den Buhmann spielen. Was sagst du zu dem Spiel von gestern? Weil da ist ja ein bisschen was nicht so gelaufen, wie wir das gern gehabt hätten.
Ist der Frust schon verdaut?
Ja, natürlich sind wir sehr enttäuscht, dass wir keinen, auch nicht drei Punkte mitgenommen haben. Die erste Halbzeit war, ich denke, sehr unterhaltsam, intensives Spiel, auch von uns mit einer guten Power nach vorne. Schade, dass es nur 1-0 stande. Also da hätten wir schon auch mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeit gehen können. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir dann meiner Meinung nach keine Spielkontrolle aufgebaut. Wäre sicherlich von Vorteil gewesen, ein bisschen mehr Ballzirkulation zu haben, um auch den Gegner mehr laufen zu lassen und einfach Sicherheit zu gewinnen. Da waren wir dann in einer anderen Situation zu hektisch. Nichtsdestotrotz, die Gegentore waren sehr ärgerlich. Aber ganz klar ist auch, wenn wir den Elfmeter reinmachen und wieder mit 2-1 in Führung gehen, dass wir in jedem Fall nicht mit leeren Händen vom Platz gehen. Ich denke sogar auch dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch als Sieger vom Platz gegangen wären.
Ja, es war ja gestern. Ich meine, eigentlich war es ja schon ein wirklich gutes Spiel von zwei sehr guten Mannschaften. Meiner Meinung nach waren wir ein bisschen die bessere und haben dann unglücklich verloren. Was so ein bisschen auffällt, ist, dass ja irgendwie so ein bisschen die Abwehr, also nicht die Abwehr, sondern die Defensive, so ein bisschen nachgelassen hat. Ich glaube, wir waren ja lange mit die Beste oder Zweitbeste oder so. Also auf jeden Fall vorne sozusagen da mit dabei. Und ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 16 Gegentore in 10 Spielen oder so. Also einen relativ hohen Schnitt, sage ich jetzt mal, für einen Aufstiegsaspiranten.
In jedem Fall ist es richtig. Also es ist nicht nur subjektiv, sondern das ist so, dass man in der ersten Phase der Vorrunde oft zu Null gespielt haben. Mhm. Ich denke an die Heimsiege jetzt gegen Türkgücü, gegen Meppen, aber dann auch zweimal auswärts unentschieden, unter anderem auch in Braunschweig. Und ja, bei den Nachbarn eben, wo dann halt vorne nichts reingegangen ist, aber trotzdem wir zu Null gespielt haben. Und nach der Phase, in der wir dann auch Corona hatten, ist es uns am ersten Spieltag gegen Saarbrücken noch gelungen, 1-0 zu gewinnen. Und danach haben wir nicht mehr zu Null gespielt. Das ist ärgerlich. Und da ist jetzt auch nicht, gibt es nicht den einen Grund, dass man sagen kann, irgendjemand ist ausgefallen oder war im Formtief, sondern es ist einfach danach in mehreren Phasen der Spiele schwer gefallen, die Null dauerhaft zu halten. Und da wissen wir, dass wir daran arbeiten müssen, weil auch gestern letztendlich mit der 1-0-Führung ist es zunächst das Wichtigste, dass die Null hinten steht und dass man dann im Laufe des Spiels immer wieder auch Nadelstiche setzen kann, um das 2-0 zu machen. Und da wird man in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder den Fokus drauflegen müssen, dass wir hinten noch kompakter stehen.
Wie lange wird es dauern, bis das Team das Spiel aus dem Kopf hat und die Enttäuschung wieder in Motivation umschwingt?
Ja, heute war jetzt Regenerationstraining angesagt, beziehungsweise die Spieler, die nicht zum Einsatz kamen, haben ein bisschen mehr gemacht, die Analyse dazu. Und ab morgen ist dann frei und übermorgen ist dann absoluter Fokus wieder auf das kommende Spiel in Würzburg. Und ich glaube, da ist dann jeder angriffslustig genug, dass er sagt, wir wollen das jetzt wettmachen und die Niederlage schnellstmöglich vergessen, weil auch danach wartet ein knackiges Programm auf uns. Und da haben wir alle Chancen, auch diese Niederlage zu vergessen und hoffentlich positiv umzusetzen, eine positive Energie und dass dann auch Punkte wir mitnehmen können.
Wir haben ja auch noch drei gute Alternativen, die gar nicht zum Zug kamen im letzten Spiel. Ich denke an Höger, Lebo und dann Sommer,
ja,
die dann wieder zur Verfügung stehen. Es erhöht natürlich auch die Qualität im Kader. Und da, ja, oder wie siehst du das?
Genau so, also es sind jetzt 9 Spieler ausgefallen, 3 Jahre gesperrt, die auch dann zurückkommen werden. Die sind ja grundsätzlich fit. Der eine andere, der noch mit kleineren Blessuren sich plagt, wird dann auch, denke ich, im Laufe der nächsten Woche zurück sein. Und dann haben wir mehr Optionen. Und das galt ja auch jetzt in der Winterpause, einfach mehrere Optionen gerade in der Offensive zu schaffen, um auf unterschiedliche Gegebenheiten zu reagieren. Und wie du sagst, ist einfach auch wichtig, dass wir auch von der Bank gut nachlegen können. Und entsprechend, wenn das uns gelingt, auch dann in einer guten Verfassung auf dem Feld zu stehen, dann werden wir auch die Punkte wiederholen. Dementsprechend gilt es immer wieder, an die Leistungsgrenze zu kommen und dann sind wir auch erfolgreich.
Wie sieht es mit Justin Butler aus? Wann wird der wieder fit?
Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag wieder dabei ist, aber das wird sich einfach jetzt von Tag zu Tag entscheiden, wann wir wieder mit ihm planen können.
Okay. Und ist Jurscha eigentlich noch in der Türkei? Ich habe es gar nicht mehr mitbekommen.
Nee, es wurde ein bisschen falsch dann übermittelt. Er ist letzte Woche dann zurückgereist. Ja. Und ist mittlerweile wieder zu Hause und auch da können wir von Tag zu Tag dann halt entscheiden, wann er wieder zurückkehrt.
Also Max, okay, du hast ja die zweite Garde gar nicht so schlecht, wenn man von zweiter Garde sprechen kann, gesehen, wie den Fridolin Wagner, der beginnen durfte, Sakiri, die ja sonst auch nicht jetzt Stammpublikum waren, aber die haben über weite Strecken ihre Sachen ja soweit ganz gut gemacht, bis dann das Spiel unglücklich gekippt ist. Ne?
Genau, also würde ich auch so sagen, wie siehst du das, dass da unsere Kaderbreite gut ist in der Beziehung? Ja, oder denke ich schon?
Ich denke auch, dass wir da auch Qualität haben und dementsprechend kam man jetzt nicht von erster oder zweiter Garde, sondern jeder ist auch mit dem Anspruch hierher gekommen zu spielen. Und wenn die Jungs dann eingesetzt werden, dann dürfen sie das zeigen. Und ich glaube, das ist in der Vergangenheit auch gut gelungen, dass sie dann da waren, wenn sie gebraucht wurden.
Wie baut ihr den Timo Königsmann auf?
Wieso aufbauen?
Naja, das zweite Tor. Gut, das ist vielleicht ein Glücksschuss gewesen von dem Dortmunder, aber ich weiß, dass er in Reihen der Fans nicht unumstritten ist, aber so ein Tormann ist ja eine wichtige Position in der Mannschaft. Da gibt es keine Diskussion.
Öffentlich in jedem Fall nicht. grundsätzlich werden wir immer die Leistung analysieren. Wir stehen da voll hinter dem Timo. Und wichtig ist auch im Training, dass immer wieder gut gearbeitet wird. Aber das Vertrauen habe ich da in das Trainerteam, in den Dennis Tiano, auch in alle drei Torhüter, die hart arbeiten. Und letztendlich tue ich mich schwer, jetzt das Tor gestern anzugreifen. Wenn ihr euch an die Vorrunde erinnert, hat man leider ein ähnliches Gegentor in Freiburg bekommen. Leider trifft es immer uns gegen diese U23-Mannschaften, der dann ab der Mittellinie schießt. Aber Fakt ist auch, dass unsere Spielweise es vorsieht, dass der Torwart mitspielt und auch mal seinen Strafraum verlässt. Und dann kommt das halt ab und zu mal vor. Leider ist es jetzt zweimal vorgekommen.
Ja, doch, ich würde auch sagen, dass der wirklich zu uns schon auch einiges gerettet hat.
Ja, also, aber das war jetzt auch keine Frage der Schuld, sondern wie man ihn wieder aufbaut, weil man hat ja sichtlich gemerkt, dass der nach dem Spiel halt einfach auch platt war und ohne Schuldzuweisung einfach, dass er wieder die nötige Kraft hat, dann die nächsten Aufgaben anzugehen.
Ich glaube, jeder war enttäuscht und wir bauen uns dann schon selbst wieder auf, weil wir einfach den Anspruch an uns haben, auch jetzt wieder positiv daraus zu gehen, nicht zu lang zu hadern, obwohl wir sehr enttäuscht sind. Und davor hat der Timo zwei, dreimal sehr, sehr gut gehalten. Auch bei dem einen oder anderen Schuss, auch den Freistoß gleich zu Beginn des Spiels. Und dahingehend war die Leistung von ihm sehr ordentlich.
Ja, wie gesagt, ich denke, generell war das ja eigentlich schon ein wirklich ordentliches Spiel von uns gestern. Man weiß gar nicht genau, warum man da verloren hat. Jetzt nochmal, wir hatten eben noch von Kaderbreite. Wo scoutest du denn gerade? Wo treibt ihr euch denn im Umkreis gerade herum? Ja,
sag's uns.
So viel Geheimnisse kann ich jetzt nicht verraten. Fakt ist, dass wir in der Spitze jetzt gut besetzt sind, dass wir einfach mehrere Komponenten haben, je nachdem, was wir dann zum jeweiligen Zeitpunkt brauchen für Mittelfeld und Abwehr. Schauen wir noch, da gibt's ein, zwei Ideen, aber jetzt auch nichts so Konkretes, was wir jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen machen. Fakt ist, wir werden auch noch die Entwicklung abwarten. Wir haben das Vertrauen auch in unsere Spieler. Aber wenn das gleich auch die nächste Frage sein könnte, es ist auch so, falls ein Spieler woanders sich mehr Einsatzzeiten verspricht, dass wir auch da gesprächsbereit sind und auch dann gegebenenfalls nochmal reagieren könnten. Und natürlich ist es auch so, dass wir auf die U23-Regelung achten. Da haben wir mit dem Justin Butler ja einen Spieler geholt und gegebenenfalls wird es auch noch ein zweiter sein.
Ihr reagiert also quasi dann nur darauf, wenn einer gehen will, dass ein neuer kommt, oder habt ihr trotzdem auch noch andere Optionen?
Nein, unabhängig, aber das ist halt ein Zusammenspiel. Okay. Also wir werden den Kader natürlich jetzt auch nicht aufblähen. Die Kadergröße ist jetzt gut. Wenn wir noch einen sehr, sehr guten Spieler finden, der einfach auch vor allem den charakterlich zu uns passt und die Situation so annimmt, wie sie dann auch ihm geschildert wird, dann könnten wir uns vorstellen, das zu machen. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass die Personale dann keinen Sinn macht, dann werden wir da auch nichts Kopf auf Knie brechen und dann jetzt hier herholen. Mhm. Sondern es muss dann Sinn ergeben. Und wie gesagt, im umgekehrten Fall das Gleiche. Also wir haben gesagt, wir jagen niemanden weg. Aber wenn ein Spieler sagt, er verspricht sich woanders mehr Einsatzzeiten, dann sprechen wir auch mit ihm. Beziehungsweise wir haben dem einen oder anderen gesagt, dass es schwer werden könnte. Aber letztendlich liegt es auch an jedem, die Chance anzunehmen und das Beste daraus zu machen.
Ja, du hast es gerade erwähnt, Charakter ist auch ein sehr wichtiger Zug. Aus der Aussage nehme ich mal raus, dass es für deine Scouting-Arbeit dann auch sehr wichtig ist, dass der Charakter von demjenigen zu unserer Mannschaft passt?
Das ist das Wichtigste, grundsätzlich der Charakter, aber auch in erster Linie, dass er zu uns kommen will. Weil wir wollen keine Spieler, die vielleicht dann 3-4% besser sind als ein anderer, aber zögern und sich nicht sicher sind, und dementsprechend sagen wir dann lieber, die Spieler, die Bock haben, die alles geben, die sich zerreißen, die sind die richtigen, und genauso gehen wir auch vor, aber Charakter sieht man, dass es auch in der Mannschaft stimmt, und entsprechend ist das für uns ein wichtiges Kriterium bei der Verpflichtung eines Spielers.
Wenn du von wir sprichst, und du sprichst viel von wir, dann denke ich, dass du damit den Patrick Glöckner meinst und auch den Dennis oder das Trainerteam, mit dem du dich absprichst, oder sind noch andere Leute involviert, die in dieser Entscheidungsfindung einbezogen sind?
Also die genannten dann, die beiden Scouts, die ich genannt habe, die bekommen da auch immer ihre Aufträge, auch Spieler zu bewerten. Und die Analyse, die wir dann auch im Laufe des Novembers gemacht haben, da waren wir mit dem kompletten Trainerteam, haben uns eine Location gesucht, also weg vom Alzenweg, einfach mal auch andere vier Wände zu sehen. Und da waren wir dann 5 Stunden zusammengesessen, sind unseren eigenen Kader durchgegangen, unsere Spielweise der Vorrunde nochmal analysiert und reflektiert, und haben dann auch geschaut, welche Profile passen zu uns, und dementsprechend, also es sind keine ja, alleinigen Entscheidung. Letztendlich muss ich die Entscheidung dann treffen, was passt, was auch finanziell zu uns passt. Aber grundsätzlich sollte schon das ganze Team dahinter stehen, weil letztendlich sind diejenigen dann auch, die tagtäglich mit den Jungs arbeiten und die Jungs auch verbessern wollen und in unsere Mannschaft integrieren.
Okay, ein wichtiges Bindeglied dieses Teams war ja dann bis zum Ende der Vorrunde Kevin Stotz als Trainer, der jetzt nach Pirmasens gegangen ist. Wie kompensiert ihr oder kompensierst du jetzt in der verantwortlichen Position diese Personalie? Man hat so im Hintergrund immer mal gehört, es wäre ein sehr guter Trainer gewesen, ein guter Analyst, heißt es Analyst? Ja,
okay? Ja.
Und da, ja, sag mal vielleicht was zu der Person, wie er auch ersetzt werden kann und was er gemacht hat.
Also zunächst mal ist es so, dass die Stelle im Sommer erstmals besetzt wurde. Davor war das auch aufgeteilt zwischen dem Cheftrainer und dem Co-Trainer, dem Max Mehring, der da viel dazu beigetragen hat. Ein Teil habe auch ich in meiner vorherigen Position beigetragen, dass wir da gute Analysen auch hatten von unserer eigenen Mannschaft, aber auch vom Gegner. Der Kevin kam dann im Sommer dazu, hat soweit seinen Beitrag auch geleistet, hat einfach auch die eine oder andere Idee eingebracht. Und wir wollten ihm dann auch nicht die Chance verwehren, den nächsten Schritt zu gehen. Ist eine reizvolle Aufgabe in Pirmasens für ihn, um dann auch mal als Cheftrainer zu agieren. Und letztendlich machen wir uns jetzt momentan Gedanken, wer passt da zu uns. Prüfen einfach auch, wer ist verfügbar. Und genau dann, wenn man ein gutes Gefühl haben, dann handeln wir auch und werden die Stelle auch wieder nachbesetzen. Und davor wird es jetzt intern aufgefangen. Also auch wichtig ist, da keinen Schnellschuss zu machen, sondern einfach jemanden auch zu finden, zu dem Vertrauen da ist und der mit dem Trainerteam vor allen Dingen dann auch harmoniert.
Okay, also das heißt, wir suchen Mittelfeld im Abwehr und einen Trainer, so ungefähr, um das mal
genau, zu groß. Genau, also ein Spielanalyst,
ja.
Genau, je nachdem in welcher Ausprägung, aber ist richtig. Aber wir sind jetzt auch nicht in der Situation, dass wir sofort was machen müssen, sondern es muss dann einfach passen.
Genau, genau. Da, und da wird es ja wahrscheinlich gegen Ende der Transferperiode nochmal interessant. Ende der Saison gibt es einige Verträge, die auslaufen, auch einige unserer Leistungsträger. Gibt es denn da schon Verhandlungen?
Also grundsätzlich ist die Situation ja nicht neu. In der dritten Liga ist es gang und gäbe bei nahezu allen Konkurrenten auch in der Liga, dass einige Verträge auch von Leistungsträgern auslaufen. Einfach weil die dritte Liga auch eine Durchgangsliga ist, weil die Jungs ihre Chance sehen, ihre Chance nutzen wollen, weiterkommen wollen. Ich möchte, dass die Jungs den Weg mit uns gehen und mit uns den nächsten Schritt gehen können. Und dementsprechend bin ich da in Kontakt mit den Spielern selbst, aber auch mit deren Beratern. Und mir ist es ein Anliegen, auch das eine oder andere dann zeitnah umzusetzen, dass wir da einfach Planungssicherheit haben, aber auch, dass die Jungs Planungssicherheit haben, weil es ist einfach wichtig, dass die im Kopf frei sind, dass die einfach wissen, sie werden alles investieren, um mit dem Waldhof weiterzukommen und nicht irgendwie auf dem Schaufenstertablett stehen, um sich dann bei anderen Vereinen irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Nichtsdestotrotz, jetzt nie möglich sein mit allen Leistungsträgern, das ist ganz klar, ist uns in der Vergangenheit auch passiert, dass der eine oder andere einfach schneller gewachsen ist als der Verein, dann ist es auch eine Auszeichnung für uns, aber mit denen wir eine Chance haben, werden wir sprechen, beziehungsweise sind schon im Gespräch.
Ja, also okay, das wollte ich wissen. Also ihr seid schon im Gespräch, also wahrscheinlich mit jedem, bei manchen weißt du wahrscheinlich, dass die höchstwahrscheinlich gehen, oder?
Nein, das ist einfach noch jetzt sehr früh, wir müssen jetzt abwarten, ja, wie auch die Rückrunde verläuft und auch die Spieler schauen ja, wie geht die Entwicklung beim Waldhof weiter und wenn sie davon überzeugt sind, aber unabhängig davon ist es ja ein Prozess, es ist ja nicht ein oder zwei Gespräche und jetzt verlängerst du deinen Vertrag oder jetzt gehst du, sondern das ergibt sich ja
einfach im Laufe der Zeit.
Der hat noch 3 Jahre Vertrag, auf den du ansprichst und überlegt trotzdem, ob er geht. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie das dann bei uns ist, aber ich bin auch guter Dinge, dass auch die Jungs sich hier wohlfühlen.
Okay, dann hoffen wir mal, dass du da gute Verhandlungen erzielst. Oder, aber da ist dann der Aufhänger eine Frage, ich weiß gar nicht, von wem sie gestellt wurde, unserer Hörer, wie gehst du denn mit den zum Teil gerissenen Beratern um? Also wie verlaufen diese Kontakte? Man stellt sich vor, ein junger sportlicher Geschäftsführer trifft da auf so einen alten, abgezockten Berater. Bist du da nicht über den Tisch gezogen? Oder wie funktioniert diese Kombi oder dieser Austausch?
Also zunächst mal sind auch viele Berater mittlerweile jünger. Das ist dann gar nicht so, dass es nur ältere Personen sind. Aber der Vorteil ist einfach, dass ich mir das jetzt über 10 Jahre in der zweiten Reihe angucken konnte und einfach da auch mitbekommen hat, was ist gang und gäbe in dem Geschäft. Natürlich sind die gewieft, aber das sind wir auch. Und entscheidend ist, dass wir unsere Linie haben, dass wir wissen, was können wir tun, was nicht. Und entscheidend ist aber auch die Überzeugung, dem Spieler und dem Berater zu vermitteln, dass Waldhof die richtige Adresse für den Spieler ist. Also es geht nicht immer nur ums Geld, sondern einfach auch um dieses Herzblut und diese Leidenschaft für den Spieler aufzubringen. Und ich mache mir da keine Sorgen, weil man hat seine Linie und die können wir dem Spieler anbieten, das Gesamtpaket mit der Stadt, mit dem ganzen Umfeld. Waldhof ist da, das werden wir dem Spieler jeweils dann überzeugend rüberbringen. Und manchmal gibt es aber auch einen Punkt, wo es dann einfach kein Weiterkommen mehr gibt. Und dann ist es auch in Ordnung, dann geht man eben getrennte Wege im Saubachen. Und das ist dann manchmal sportlich schade. Aber wichtig ist, dass wir unsere Identität haben als Verein und dass wir einfach, wie gesagt, unsere Linie haben und ja, sagen, was wir machen können und was wir nicht machen können. Also nichts ist größer, ist ja so ein altes Sprichwort, als der Verein. Aber das trifft in dem Fall auch zu und auch auf die Berater. Die probieren es natürlich jetzt, auch was für Schlupflöcher sehen sie. Aber da gibt es nicht ganz so viele, wie man vielleicht denken mag bei einem recht jungen, sportlich Verantwortlichen. Aber durch die Erfahrung aus der zweiten Reihe habe ich da schon meinen Überblick und kann euch da beruhigen, da zieht uns keiner über den Tisch.
Ja gut, du hast jetzt angefangen, über deine Aufgaben als Sportdirektor, Geschäftsführer Sport zu reden. Was mussten du noch machen, außer Spielerverträge verlängern und das Scouting im Griff zu haben, was jetzt auch noch zu deinen Aufgaben gehört?
Also das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mich da auch nicht nur für die Kaderplanung verantwortlich sehe, sondern einfach auch sage, dass man ein sportliches Gesamtbild dem Club gibt. Das heißt, über die erste Mannschaft auch in Richtung Jugend. Das ist jetzt momentan ein bisschen komplizierter, habt ihr dann auch letzte Woche in unserer Pressemitteilung gelesen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich auch, da ein gutes Konzept zumindest jetzt mal im Kopf zu haben. Und auch irgendwann dann, wenn die NLZ-Zertifizierung wiederum ansteht, dann auch aus der Schublade herausholen zu können. Natürlich geht es um eine Repräsentanz des Clubs. Wir sind ja schon auch ein sehr gefragter Verein und da ist es auch wichtig, zu unterschiedlichsten Themen im sportlichen Bereich auch Stellung zu nehmen. Natürlich geht es jetzt auch mit dem Markus Komp, mit dem Geschäftsführer-Kollegen, sage ich mal, auch darum, die Weichen zu stellen, auch was die Lizenzierung angeht, was die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft angeht. Und es geht auch darum, im sportlich-administrativen Bereich auch ein bisschen noch mehr Struktur reinzubekommen. Wir konnten uns in der Vergangenheit auch viele Positionen noch nicht leisten, beziehungsweise wir hatten da Personen, die mehrere Aufgabenbereiche abgedeckt haben. Und auch da gilt es, das Ganze zu forcieren und weiterzuentwickeln und natürlich auch die Rahmenbedingungen immer weiter dem Profitum anzupassen, dass wir dann auch die nächsten Schritte gehen können.
Was heißt, kannst du mal gerade ein Beispiel nehmen, jetzt beim sportlich-administrativen Bereich, was ihr da verändert habt oder was ist da so ein
Richtung? Ja, das ist so, wie du gerade eben gefragt hast mit dem Spielanalyst. Also ja. Bis Sommer gab es keinen, auch noch unter der Zeit, bevor der Patrick Löckner kam, mit Benny Sachs, Bernhard Rares, die dann auch vieles intern aufgefangen haben, mit Anthony Loviso damals, ja. Das dann auch keine Hauptstelle war. Da haben wir uns dann schon weiterentwickelt. Aber auch im Sommer kam mit dem Yannick Heck ein sehr guter Teammanager, das dann aber auch seine erste Aufgabe war. Da gilt es, das Ganze weiterzuentwickeln und einfach uns auch auf diese ganzen Herausforderungen, die im Profifußball lauern, momentan noch erschwert durch Corona, einfach auch uns darauf einzustellen und einfach auch immer handlungsfähig zu sein, gut agieren zu können und uns weiterbringen.
Was macht so ein Teammanager? Einfach nur mal, dass man so mal ein bisschen so einen Eindruck kriegt.
Das ist sehr umfangreich. Alles rund um die Organisation der ersten Mannschaft, Auswärtsfahrt, da steckt momentan sehr viel dahinter. Hygienekonzept in Verbindung mit dem Alex Bayer und der Jennifer Schäfer, dann auch die Abwicklung rund um die Transfers, das heißt so Spielerlaubnisse, Unterschriften einholen, Formulare, ganz, ganz viel steckt da dahinter, was jetzt ganz schwer, das alles im Detail zu nennen, aber eben jetzt definitiv nicht langweilig.
Also bist du praktisch fürs Grobe, für die Struktur verantwortlich und um die Details?
Na, man gibt einen Rahmen vor und dann ist auch wichtig, da gute Mitarbeiter zu haben und in dem Rahmen dürfen die sich dann bewegen, da gebe ich dir auch die Freiheiten, aber wichtig ist, dass das Endergebnis passt und daran wird man dann eben gemessen.
Ich wollte nochmal zurück zu deinem Titel, weil der war doch am Anfang doch ein bisschen nicht verwirrend, aber doch neu. Dein Vorgänger hieß ja sportlicher Leiter und du wurdest als sportlicher Geschäftsführer vorgestellt. Was ist denn da der Unterschied oder was kommt dann da dazu? Was machst du dann anders?
Anders mache ich in erster Linie nicht viel. Grundsätzlich, so wie schon gesagt, die Aufgabenbereiche sind dann ein bisschen vielfältiger, auch im, wie gesagt, Bezug gesamtsportliches Konzept des gesamten Vereins. Da gilt es auch uns alle wieder ein bisschen mehr zu ein, alles wieder in einen Verein, beziehungsweise alles unter dem Dach Waldhof Mannheim zu sehen, nicht in unterschiedlichen Bereichen zu denken und unterschiedlichen Rechtsformen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Aber natürlich geht es auch um Verantwortung, es geht um Haftung und es geht dann auch, wie angesprochen, auch um die finanzielle Sachen rund um die erste Mannschaft beziehungsweise den sportlichen Bereich, wo man dann halt auch eben das eine oder andere ja, durchleuchten muss und bearbeiten muss.
Was willst du einen sozusagen? Also was ist so das da dein Konzept? Also sozusagen alles mehr unter dem Dach. Was bedeutet das, dass jetzt alles mehr unter dem Dach Waldhof kommt? Also so.
Zunächst mal gibt es da noch nicht so viel konkret zu sagen, aber natürlich ist der Waldhof nicht nur die erste Mannschaft. Also die erste Mannschaft ist ganz klar das Zugpferd und damit sind wir auch die letzten Jahre sehr erfolgreich gewesen. Aber Fakt ist, dass der ganze Club dann auch entsprechend der Strukturen nachziehen muss. Ich bin da eben dann, wie gesagt, für die sportlichen Sachen, aber ich denke auch daran, auch wenn ich da momentan keinen direkten Einfluss habe, aber dass wir mit der U23 drauf und dran sind, von den Abstiegsplätzen bzw. vom Relegationsplatz zu kommen, mit der U19, U17. Da möchte ich einfach auch ein Auge drauf werben, ohne jetzt direkt die Verantwortung zu haben. Aber es ist mir doch auch wichtig, dass der Waldhof da auch in Zukunft eine gute oder noch eine bessere Rolle spielen wird.
Und dein Einfluss auf EV und NLZ?
Nee, zunächst mal habe ich da keinen Einfluss. Das hat jetzt mit der NLZ-Zertifizierung ja nicht geklappt. Aber grundsätzlich gilt es, das Ganze im Blick zu behalten und dann wird man schauen, was dann auch in der Zukunft es bringt. Fakt ist ja, es gilt nicht immer nur die Rahmenbedingungen, auch in Bezug der Zertifizierung zu schaffen, sondern es geht ja darum, das Ganze auch mit Leben zu füllen und einfach da auch wieder nach vorne zu kommen, dass ja auch der Verein sowie die Entwicklung der ersten Mannschaft war, dann auch eben nachzieht. Also dass ich mich auch ein Stück weit, Entschuldigung, noch als Bindeglied. Aber das ist jetzt der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist die erste Mannschaft. Und da auch in Bezug auf den Frühjahr, Sommer, auch die Weichenstellungen in der Personalplanung zu forcieren. Und alles Weitere haben wir dann im Hinterkopf und werden es bei gegebener Zeit dann auch wieder herausholen.
Ja, das hört sich ja gut an. Das geht ja dann auch wieder in die Richtung, dass man ein bisschen mehr wieder auf die Jugend setzen will. Mit einem NLZ wäre das ja dann deutlich einfacher als jetzt. Habe ich das richtig verstanden, dass das so langfristig dein Ziel ist, halt wirklich auch die Jugend mehr an diesen Profifußball ranzuführen, ein bisschen professioneller vielleicht auch schon in der Jugend vorzugehen?
Ja, grundsätzlich ist es sinnvoll, ist es ein erstrebenswerter Weg. Fakt ist aber auch, so wie in der Pressemitteilung ja auch genannt, dass es jetzt nicht geklappt hat, dass man sich jetzt nicht bezüglich einer Finanzierung einigen konnte. Die Familie BZ hat da Gelder bereitgestellt, hat jetzt nicht geklappt. Dementsprechend müssen wir da jetzt abwarten, was passiert. Aber Fakt ist, dass der Waldhof da schon auch im Jugendbereich eine Strahlkraft hat und dass er die einfach wieder bekommen sollte, um dann auch mit den Konkurrenten aus der Region mithalten zu können, dass uns die guten Jugendspieler nicht zu früh abwandern, sondern dann auch idealerweise, aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg, also da nicht in ein oder zwei Jahren denken, in weit entfernter Zukunft, dann auch wieder Spieler für den Profibereich in Frage kommen. Mhm.
Du hast ja vorhin von so einem Konzept für den Verein vorgestellt, erzählt. Und was hast du dir da so konkret vorgestellt? Also alle Jugendmannschaften spielen den gleichen Fußball oder was bedeutet so dein oder was ist so deine Vision
vom Waldhof? Also da kann ich jetzt nicht so viel ins Detail gehen, wie gesagt, weil sich momentan die Frage nicht stellt. Das ist jetzt erstmal in der Schublade. Mhm. Und momentan haben wir jetzt
Einfluss in der Schublade? Sozusagen, wir wollen.
In der Schublade ist, dass wir effizient arbeiten, dass wir erfolgreich arbeiten. Und da gibt es dann auch Wege wie, dass man auch mit guten Mitarbeitern zusammenarbeitet. Aber da gibt es eigentlich nichts Konkretes jetzt im Moment. Das ist jetzt erstmal ad acta gelegt. Okay. Und jetzt ist der Fokus einfach auf die genannten Themen rund um die erste Mannschaft bzw. die Spielbetriebs GmbH.
Also es hatte dann schon ein bisschen so mit Nachwuchsleistungszentrum zu tun, so dass man.
Wenn sich dann die Frage stellt, dann wird man das Thema wieder aufgreifen. Momentan ist es jetzt erstmal in der Schublade.
Okay. Dann mal ein anderes Thema, beziehungsweise eine andere Frage. Dein Vater ist ja auch sportlicher Leiter bei Magdeburg, war das richtig?
Ja.
Ja.
Spricht man sich dann da ein bisschen ab? Du hast zwar im Interview bei Magenta gesagt, während dem oder vor dem Spiel gab es da nichts, aber nach dem Spiel hat man dann so ein bisschen drüber gesprochen, hat man auch über deinen neuen Aufgabenbereich gesprochen, hat er dir vielleicht ein paar Tipps gegeben?
Also natürlich tauscht man sich immer wieder aus und denke auch, den Erfahrungsschatz kann man nutzen. Er ist da seit über 30 Jahren auch im Fußballgeschäft tätig. Grundsätzlich ist man ja auch so aufgewachsen und konnte sich das eine oder andere abschauen. Aber es ist so, dass ich sehr eigenständig auch erzogen wurde und das ist auch der Wunsch vom Papa, dass ich da meinen Weg immer selbst gegangen bin. Und entsprechend gehe ich auch jetzt vor. Ich habe einen klaren Plan von dem, was ich tue. Und wenn ich das eine oder andere Mal einen Tipp brauche oder mich auch dann mal austauschen möchte, dann tun wir das. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt da jeden Tag und ich nicht wüsste, was ich mache und dann den Papa anrufe. Es ist gut, auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können. Und da kann man sicherlich was lernen. Und trotzdem nutze ich auch den Weg mit anderen Sportdirektoren, die man so im Laufe der Zeit kennengelernt hat, auch immer mal wieder auf den Austausch, dass man da auch immer über aktuelle Entwicklungen, über ja, sportliche Situationen, über Erfahrungswerte rund um die Persönlichkeit darauf zurückgreift. Und da versuche ich eigentlich immer dazu zu lernen und auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Verein immer wieder den Austausch suche, weil da zieht man immer wertvolle Erkenntnisse. Und genauso mache ich das dann auch mit dem Papa.
Sehr gut. Wie bist du eigentlich zum Waldhof gekommen? Das weiß ich noch gar nicht.
Genau, es war so, dass ich ja 2019 mit dem Aufstieg in die dritte Liga dann zunächst als Scout angefangen habe. Und
wie ist man so auf dich aufmerksam geworden? Wurdest du angesprochen, hast du dich beworben?
Also ähnliche Aufgaben habe ich in Sandhausen ja auch abgedeckt. Ja. War da neben den U23-Themen auch in Bezug auf Scouting, in Bezug auf Vertragsmanagement mit tätig gewesen. Nebenbei habe ich, wie gesagt, immer noch meinen Hauptjob auch gehabt. Und letztendlich habe ich den Jochen Kienz da auch kennengelernt. Der war dann auch öfters mal zuschauen und man hat sich so immer mal wieder bei dem einen oder anderen Spiel getroffen. Letztendlich hat er mich dann 2019, als es auch darum ging, den Bereich etwas zu erweitern, angesprochen. Und mit dem Anthony Loviso, der dann auch so das Bindeglied war, wurde ich dann eingesetzt und war dann einfach viel unterwegs, gar nicht so oft hier in Mannheim, sondern kreuz und quer in Deutschland, habe mir dann die Spiele angeschaut und dann meine Berichte eben abgegeben.
Okay, also beim Jochen galt die 600 Kilometer Richtlinie nicht, oder was? Der war
Okay. War so, dass man damals sehr oft in Zwickau auch war, weil das dann immer der kommende Gegner gegen Zwickau eben gespielt hat. Mhm. Das waren dann, glaube ich, so 450 Kilometer. Okay. Und da hat man dann auch einen Großteil von Ostdeutschland kennengelernt, beziehungsweise der gesamten Republik. Und ja, wie es dann halt einfach gepasst hat, da war man dann und hat sich das dann eingeteilt. Und ja, hat ja einfach auch viele spannende Spiele gesehen. Und grundsätzlich ist es immer so, dass der Fleißige auch belohnt wird. Und da haben wir dann alle zusammen viele wertvolle Erkenntnisse bekommen und konnten die dann auch in Bezug auf unseren Kader immer mal wieder einsetzen.
Wen hast du denn gescoutet von unseren Spielern? Wer geht auf dein Konto?
Also das maße ich mir nicht an. Grundsätzlich habe ich viele Spiele geschaut, viele Spiele angeschaut, viel auch auf Video. Und so wie eingangs gesagt, Jochen Kienz hat dann die Entscheidung getroffen, wen wir verpflichten.
Aber du hast ja bestimmt mal Jochen einen Tipp gegeben oder so. Und
wir haben uns da immer abgesprochen. Wie gesagt, er hat dann die Spieler geholt und da möchte ich jetzt auch mir nicht so viel rum irgendwie angreifen. Das ist dann immer so, dass man Spieler halt einfach empfiehlt, aber ich werde da jetzt keinen rausdeuten und sagen, der geht auf meine Kappe oder nicht. Letztendlich habe ich meinen Job gemacht und
Und aus deiner Arbeit vom Hartwald her gab es keine Kandidaten, die du vielleicht, wie jetzt in Rossipal zum Beispiel, attraktiv für den Waldhof hättest an Land ziehen können?
Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man den anderen Spieler kennt, auch so vom Innenleben und vom Charakter heraus. Aber auch da werde ich jetzt keinen direkten Namen nennen. Letztendlich ist es so, wie auch vorher schon gesagt. Und grundsätzlich ist es aber auch gut, wenn ein Spieler schon die Region kennt, wenn der den Verein auch kennt und letztendlich dann die Wege kürzer sind, als wenn man jetzt jemanden aus einer ganz anderen Himmelsrichtung überzeugen muss, zum Waldhof zu kommen. Ich glaube, da ist dieser Weg dann doch der einfachere und letztendlich auch erfolgreichere, weil einfach keine Eingewöhnungszeit vorhanden ist.
Genau. Jetzt geht es ja darum, wir müssen oder wir dürfen ja sozusagen zweigleisig planen. In dem Fall ist es ja eigentlich eine schöne Sache. Wir haben immer noch die Möglichkeit aufzusteigen. Genau. Wie Was kommt denn da so auf dich zu? Wie gehst du das an?
Ja, beispielsweise geht es da ums Budget, dass man einfach Vorschläge macht, wie könnte in der jeweiligen Liga das Budget aussehen, dass man da einfach ganz, ganz viel ins Detail gehen muss, auch noch die nächsten Tage und Wochen, dass man dann gemeinsam mit dem Markus kommt, der dann für die Lizenzierung verantwortlich ist, das Ganze durchgeht, auch schaut, was ist wirtschaftlich für den Waldhof möglich. Das Ganze wird dann sicherlich auch mit dem Aufsichtsrat besprochen. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, aber ansonsten sondiert man den Markt. Weiterhin schaut man sehr viele Spiele, sofern das möglich ist, unabhängig jetzt auch der jeweiligen Spielklasse. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass man bei der eigenen Mannschaft auch dran ist und dass da die Entwicklung stets vorangeht, dass man auch immer wieder kritisch analysiert, jetzt unabhängig von einem Ergebnis. Das heißt, ich kann jetzt nach gestern nicht sagen, wir brauchen jetzt 15 neue Spieler. Genauso wenig hätte ich gesagt, wenn wir gewonnen hätten, wir verlängern jetzt direkt mit jedem, koste es, was es wolle, sondern auch da gilt es einfach analytisch gezielt vorzugehen und so das jeweilige Leistungsniveau auch einzuschätzen von unserer Mannschaft, aber auch von den Liga-Konkurrenten.
Was ist denn so der Unterschied an Fernseheinnahmen, den man bekommt zwischen dritter und zweiter Liga, so ungefähr?
Ja, da geht schon so um 5 Millionen Euro Unterschied.
Ich dachte sogar noch mehr.
Ist ja so, dass bis vor 2-3 Jahren die Schere immer weiter nach oben gegangen ist, aber dann nach dem Rekord-TV-Vertrag und mit Einzug von Corona auch das Ganze sich wieder nach unten reduziert hat. Das heißt, auch da sind die Einnahmen gesunken. Trotzdem ist es sicherlich attraktiv, aber ja, da mache ich mir nicht so viele Gedanken. Das hat Markus Komp im Griff. Die Finanzen im Club sind sehr stabil. Auch durch die Unterstützung der Familie Beetz, was man dann auch mal positiv hervorheben muss. Man denkt immer, das ist ein Stück weit selbstverständlich, aber das ist eben nicht. Ja. Und ich glaube, dass wir da schon wissen, was für einen Partner wir da auch an unserer Seite haben als SV Waldhof.
Ja gut, man muss ja, ich meine, unsere Finanzen sind vor allem wegen der Familie Beetz im Griff, so, oder?
Man muss auch vernünftig mit dem Geld umgehen.
Das stimmt.
Das ist super, dass es bereitgestellt wird, aber man hat auch wirklich gut gewirtschaftet die letzten Jahre. Und das Ganze ist ja jetzt auch ein Stück weit Trumpf gewesen, dass vielen Vereinen in der Corona-Phase das Geld ausgegangen ist, beziehungsweise sie sich schwer damit getan haben, das Ganze zu refinanzieren. Und wir haben das über die Jahre ganz gut gemacht. Und letztendlich sind wir da stabil und gut aufgestellt.
Eine Frage vom Waldhofhorst ist jetzt, wie ist deine Zusammenarbeit mit Markus Komp geregelt? Gibt er dir einen Etat frei oder läuft das über den Aufsichtsrat?
Grundsätzlich gehen wir den Etat zusammen durch. Wie gesagt, ich werde einen Vorschlag machen, was sinnvoll ist. Also da habe ich auch dann klare Vorstellungen, werde es mit ihm gemeinsam besprechen und dann werden wir zusammen dem Aufsichtsrat das Ganze vorlegen. Spielt ja dann auch eine Rolle in Bezug auf die Lizenzierung, dass einfach das Einnahme-Ausgaben-Verhältnis dahingehend passt. Und genauso wird man dann die nächsten, wird sich meistens dann so im Februar abspielen, auch entsprechend vorgehen. Aber man hat ja auch durch die Vorjahre schon gewisse Erfahrungswerte, Richtwerte und sicherlich ist es sinnvoll, dass wir uns da austauschen. Mhm. Fakt ist aber auch, ich halte nicht so viel von Kompetenzregelungen auf dem Papier. Entscheidend ist, dass es ein Miteinander gibt und dass wir gemeinsam alle zusammen in die richtige Richtung arbeiten und dann wird auch der Waldhof erfolgreich bleiben und auch erfolgreich sein.
Weil das ist so ein bisschen das Problem so in letzter Zeit irgendwie.
Also so mit da möchte ich jetzt nicht mehr so viel in die Vergangenheit blicken, sondern optimistisch in die Zukunft. Und wie gesagt, unabhängig, das eine ist auf dem Papier und das andere ist einfach im tagtäglichen Umgang miteinander, was einfach sehr, sehr wichtig ist.
Genau, wie es Waldhof Horst dir auch schon gefragt hat, wie deine Philosophie aussieht. Also du bist sehr ein Teamplayer und möchtest es im Gesamten mit allen durchziehen, sage ich jetzt mal. Ne? Oder hast du noch besondere Schwerpunkte, die dir noch wichtig sind, was auch deine Arbeit prägen wird dann?
Also Fakt ist, dass wir alle mitnehmen, die den Weg mitgehen wollen, dass die Meinungen auch wichtig sind, aber es ist jetzt keine Abstimmung. Wir stimmen jetzt nicht ab und sagen, wollt ihr den Spieler? Und dann heben 5 die Hand und 5 nicht.
Das sondern letztendlich nicht so.
Muss man dann die Entscheidung treffen, am Ende der Kette ich. Und das werde ich auch tun. Wir haben da schon klare Vorstellungen, beziehungsweise auch ich habe da die Vorstellungen und bin da auch von niemandem getrieben, sondern sehr eigenständig. Aber zuvor ist es einfach wichtig, den Prozess mit den Kolleginnen und Kollegen zu gehen und dann einfach unter Einbeziehung vieler Aspekte das Bestmögliche abzuwägen, das Bestmögliche für den Verein und dann die Entscheidung zu treffen und eben zur Umsetzung zu kommen.
Okay, das gut.
Jetzt gehen euch die Fragen aus.
Nee. Ich ist immer die Frage, was man so fragt. Okay, dann gehen wir doch mal nochmal zu dir. Für was interessierst du dich denn sonst noch neben Fußball? Was machst du denn so in deiner Freizeit?
Ja, Freizeit gibt es momentan nicht so viel, aber wenn ich die habe oder hätte, dann ist es so, dass ich auch zu Hause ein bisschen, ja, eine Obstplantage, ein bisschen so einen Obstgarten habe, das mir einfach Spaß macht, das eine gute Abwechslung auch zum stressigen Alltag ist und man da wieder neue Kraft schöpfen kann, wenn man die Pflanzen wachsen und gedeihen sieht und dann irgendwann ernten kann. Das ist so die eine Sache, aber auch viel in der Natur unterwegs sein, laufen, wandern, auch schwimmen gehen, wenn es dann das Wetter zulässt. Ja, aber ansonsten dreht sich schon sehr, sehr viel um den Fußball und das ist dann schon auch mein Mittelpunkt im Leben. Und auch gut, dass es so ist und da brauche ich auch nicht ganz so viel Abwechslung vom Fußball.
Das wollt man hören, ja.
Das heißt, du hast viele Bäume in deinem Garten stehen, ist das richtig?
Wenn schon den einen oder anderen Baum, ja.
Obst ist ja meistens, wächst meistens auf Bäumen. Das hast du jetzt spekuliert, aber ich will mal vom Obst auf die an jüngeren Gewächse kommen. Wie schaffst du das? Ich meine, gut, du bist jetzt selber erst Anfang 30, mit dieser Generation Fußballern klarzukommen, die ja so eine Mischung aus Influencern und, wie sagt man, Social Media Stars in Anführungszeichen sind. Wie bringst du die runter oder wie funktioniert dieser Kontakt mit dieser Generation Fußballer? Wie stellt man sich das vor? Das ist aufgrund der Abstand, den die Fans mittlerweile so ein bisschen auch mit Fußballern oder mit den Spielern kriegen, vielleicht schwer für Außenstehende zu verstehen.
Ja, letztendlich ist es auch eine Entwicklung. Ein Stück weit muss man auch sagen, Spiegelbild der Gesellschaft. Es ist nicht so, dass früher nur die knochigen, harten Typen da waren im Fußball und heute jetzt alles die weichgespülten Influencer, sondern das war ein Prozess. Ein Stück weit muss man mitgehen, aber ein Stück weit gibt es auch klare Regeln, was darf man auch vom Innenleben einer Mannschaft jetzt platzieren und posten und was nicht. Es ist auch ganz wichtig, dass man deinen
Dialog... Ich wollte keine Namen nennen jetzt, aber wichtig, alle wissen wahrscheinlich, wen wir meinen.
Dass man dein Dialog ist, aber letztendlich ist heute auch kein Fußballverein mehr ohne eine Social-Media-Abteilung aktiv. Das heißt, so die gängigen 3-4 sozialen Netzwerke hat jeder Verein. Dem kann man sich auch nicht verschließen. Aber wichtig ist auch, dass nicht jedes Detail irgendwo nachzulesen und zu sehen ist, sondern dass auch das Innenleben dann auch geheim bleibt in so einer Mannschaft.
Sehr gut. Dann noch die Frage, die wir, glaube ich, jedem Studiogast stellen. Was ist Waldhof Mannheim für dich?
Ja, Waldhof Mannheim ist absolut Leidenschaft. Das ist einfach ein heißblütiger Verein mit einer geballten Wucht, mit einer geballten Power, mit den Fans im Rücken, Heimspiel, Karl-Benz-Stadion. Das ist schon was Besonderes, auch auswärts, wobei ich zuletzt halt nur selten in den Genuss gekommen bin, auch die Fans auswärts zu sehen. Daheim aber immer Hexenkessel, aber auch Nostalgie, wenn man den Alsenweg fährt, jetzt momentan jeden Tag, früher dann auch mal dort gespielt hat und da schon auch Waldhof einfach eine Hausnummer ist, aber mittlerweile auch ein sehr professionell geführter Verein, muss man sagen, sehr seriös drumherum und auch eine gewisse Ruhe eingekehrt ist und deshalb ist Waldhof einfach faszinierend im Gesamtpaket mit der Tradition, dem Umfeld, den Fans, aber wie gesagt auch mit einer stabilen Vereinsführung. Und ich glaube, das macht so den Waldhof einfach aus. Ja.
Gut, und wie glaubst du, in Zukunft kann so eine Annäherung nochmal, die Pandemie reißt ja vieles auseinander im Moment, zwischen Mannschaft oder Team, ich nenne auch das die Mannschaft hinter der Mannschaft, die ja auch dazugehört, und der Fanszene, dass das irgendwie vielleicht, ich will nicht harmonischer sagen, sondern dass es da ein Miteinander, ein größeres Miteinander gibt, wie es jetzt leider nicht nur aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation ist, dass man das wieder herstellen kann und dass wieder der Funke überspringt?
Ja, zunächst mal war ich immer erfreut, wenn die Fans im Stadion waren, wenn die Unterstützung da ist. Corona ist einfach eine große Barriere. Da muss man einfach hoffen, dass das jetzt schnellstmöglich nachlässt, dass einfach mal wieder ungezwungen auch Sachen machen kann, dass man sich auch mal so trifft. Und ich glaube, dann sind es halt die vielen kleinen Gespräche auch. Das ist gar nicht das große Organisierte, sondern es ist einfach, man trifft einen Spieler in der Stadt und spricht mit dem, man trifft einen Entscheidungsträger, man lässt sich mal bei der zweiten Mannschaft sehen, man ist mal da im Biergarten. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, da bodenständig zu sein und nahbar, als dass man da viele Sachen inszeniert und da ein Motto und da eine Kampagne. Also da sage ich einfach, die Menschlichkeit und dieses nahe Miteinander, ein gewisses Umfeld, einen gewissen Raum zu schaffen. Und dann bin ich guter Dinge, dass es auch wieder wird. Aber letztendlich gilt es immer daran zu arbeiten und auch immer wieder auf diese Details zu achten und alle zu sensibilisieren, aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, dann wird hoffentlich, wenn die Corona-Phase nachlässt, da auch wieder ein gutes Miteinander sein. Aber ich muss auch sagen, dass die Unterstützung in der Phase, als die Fans kommen durften, auch sehr, sehr gut war im Stadion.
Okay, aber ich finde, das sind jetzt, sei mir nicht böse, das sind jetzt schöne Worte. Aber auf der anderen Seite hat man dann zum Beispiel das hat mich jetzt sehr geärgert, dass irgendwie bei 500 Fans nur 500 Sponsoren kommen dürfen. Hätte man da zum Beispiel, also das finde ich ist zum Beispiel etwas, also ist es wirklich so, dieses Nahbare, dieses Working-Class-Football, hätte man zum Beispiel nicht sagen können, 250 Fans, 250 Sponsoren. Zum Beispiel ist es nicht was, zum Beispiel, wo man den Fans entgegengekommen wäre, ohne irgendwas zu inszenieren, ohne Slogan, sondern einfach nur, hey, 50-50.
Letztendlich gibt es da viele unterschiedliche Wege, die sicherlich auch alle so ihre Richtigkeit haben. Da kann ich jetzt auch nicht für die eine oder für die eine Seite jetzt Partei ergreifen. Ich bin dann letztendlich in erster Linie für den Sport verantwortlich und dass wir da auf dem Platz eine Mannschaft haben, mit der sich alle Fans identifizieren können, die sich zerreißt. Und um das Drumherum hoffe ich einfach, dass diese Begrenzungen bald aufhören, dass man nicht entscheiden muss, weil das ist auch eine sehr, sehr blöde Entscheidung, die dann zu treffen, wer darf nicht, nach welchem Schlüssel. Ich hoffe einfach, dass das bald ein Ende hat und dass dann alle kommen dürfen, die kommen wollen. Und es wäre einfach toll gewesen, gestern dann vor 10, 11, 12.000 Zuschauern montagsabends zu spielen und nicht vor 500. Also es macht wirklich keinem Spaß, auch mir nicht.
Ja, wir müssen schon fast aufhören.
Ja. Tim, super Sendung, super viele informative Sachen. Aber mit dem Blick auf die Uhr müssen wir leider sagen, es ist schon wieder vorbei, die Stunde ist schon wieder fast.
Warte, eine Sache noch, weil wir haben ja gerade Montagsspiele in Zukunft, ja oder nein? Weil es spielt ja auch so ein bisschen zu langsam an.
Ich glaube, da sind wir auch noch im Dialog die nächsten Tage und da sollte man einfach die Meinung austauschen. Es gibt Wege, wo es sinnvoll erscheinen kann, aber auch Wege, die dagegen sprechen. Lasst uns das einfach zusammen besprechen und ansonsten vielen Dank, dass ich da sein konnte. War ein schöner Austausch mit euch und natürlich jetzt auch ein guter Start ins neue Jahr, auch wenn das Ergebnis gestern nicht gepasst hat. Aber ich denke dann ab Samstag, dass wir dann einen guten Zusammenhalt im Team und im Team drumherum um den Waldhof haben und dann positiv in die Zukunft schauen.
Ja, dann vielen Dank auch von uns.
Ja,
sehr, sehr schön. Auch, dass du da warst. Bitte dich kennengelernt haben, auch als Person.
Danke und allen schönen Abend. Bis bald, wir sehen uns.
Dankeschön. Und am Mikrofon waren der Paul, der Martin.
Und der Max.
Schönen Abend.
Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich steh weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus, doch es tut mir so oft weh, dass ich dich mein Verein nenn, so tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint, blau und schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich.
Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für blau und schwarz blüht mit 1000 Grad. Der SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem grauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, bei meinem Spiel im Block 100% Unterstützung, die Party wird gerockt, Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder, ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind dem Waldhof treuer, geben die Nummer 1 in unserem Leben. Auch in den schweren Zeiten bleiben wir an deiner Seite stehen. Wir werden niemals gehen, genau wie unser SVW. Denn Tradition und Leidenschaft dürfen einfach nicht vergehen. Gemeinsam müssen Fans und Team an einem Strang ziehen. Dann werden wir auch wieder ganz nach oben einmarschieren. Blau-schwarzer Dress, die Waldhof-Raute auf der Brust. Wird gekämpft bis zuletzt, volle Kraft bis zum Schluss. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, ja, SV Waldhof, Mann.
This is the Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.